Christliche Kreuzfahrer auf Eroberungsfahrt, militante jüdische Siedler im Westjordanland, selbsternannte Gotteskrieger des sogenannten Islamischen Staates, Hindu-Fanatiker, die gegen Muslime und Christen geifern, Buddhisten, die in Myanmar Rohingya verfolgen und vertreiben. Religionen, das müssen wir wohl so sagen, die haben zu allen Zeiten Konflikte befeuert und Gewalt verursacht. Und das, obwohl sie sich doch allesamt Frieden auf die Fahnen geschrieben haben. Speziell über das friedensstiftende Potenzial der großen Welt. Religion wollen wir jetzt sprechen, und zwar mit dem Religionspädagogen Norbert Mette. Schönen guten Tag.
Schönen guten Tag.
Ja, der Abgrund, der sich da bei allen Religionen zwischen Wunsch und Wirklichkeit auftut, also zwischen Friedensbotschaft und tatsächlichem Handeln, der ist ja zutiefst verstörend. Lässt sich diese Widersprüchlichkeit kurz erklären?
Es gibt sicherlich verschiedene Faktoren, aber einen wesentlichen Faktor sehe ich darin, dass Religionen immer wieder in der Versuchung standen und stehen, um der Ausbreitung ihrer Heilslehren willen mit den jeweiligen Mächtigen zu paktieren. Und deren Willen zur Erweiterung ihrer Machtsphäre zu unterstützen, indem sie das einfach auch nochmal religiös überhöhen. Das Ganze geschieht in der Absicht, möglichst vielen Menschen, nach Möglichkeit allen, die von den Religionen verheißenen Heilzusage zuteilwerden zu lassen. Aber mit dem Paktieren mit den politischen, wirtschaftlichen und anderen Interessen und den damit eben doch so häufig eingetretenen tödlichen Folgen für viele Menschen haben die Religionen große Schuld auf sich geladen und laden sie auf sich. Und es bedurfte und bedarf eines intensiven Lernprozesses, um zu erkennen, dass die Verheißung des Heils nicht mit Gewalt Hand in Hand gehen kann.
Fangen wir mal beim Judentum an. Der Gott des Alten Testaments, der wird ja über weite Strecken geschildert wie ein eifersüchtiger Kriegsherr. Wo bleibt da die Friedensverheißung?
Das ist ein Bild Gottes im Alten Testament oder im Ersten Testament. Ganz ausdrücklich kommt es ja etwa in dem Lobgesang der Israeliten nach dem Durchzug durch das Schilfmeer im 15. Kapitel des Buches Exodus zur Sprache. Aber ich meine, dass dieses Bild überlagert wird und im Laufe der Zeit immer deutlicher überlagert worden ist von einem Gott, der für sein Volk und für die ganze Menschheit auf Schaffung von Frieden und Gerechtigkeit bedacht ist. Da gibt es ein eindrucksvolles Beispiel in der Elias-Geschichte im Kapitel 18, 19 des ersten Buches der Könige. Da hat ja Elias auf den Karmel seinen Gott beschworen, um mit Feuer dessen Überlegenheit über die anderen Götter zu erweisen. Doch dann flieht er auf den Berg Horeb und dort begegnet ihm ein Gott nicht in Sturm, nicht in Erdbeben, nicht in Feuer, sondern, wie Martin Buber es übersetzt hat, in Form der Stille eines verschwebenden Schweigens. Und ich denke, dass das Erste Testament eben voll von Bildern eines glücklichen Zusammenlebens in Frieden und Gerechtigkeit gekennzeichnet ist und dass sich dieses Bild immer stärker durchsetzt. Man denke nur an das Bild beim Propheten Jesaja von der Vision eines paradiesischen Friedens. Dieses Bild hat ja die Kunst eben auch beeinflusst, bis hin zu Picasso.
Wir Christen, wir glauben an Jesus, den Gewaltlosen. In der Vergangenheit haben die Christen das aber immer wieder vergessen, so scheint. Das Stichwort Kreuzzüge, gewaltsame Christianisierung Lateinamerikas und Afrikas, Inquisition etc. Wie friedlich sehen Sie das Christentum heute?
Ja, zunächst einmal ganz kurz. Ich denke, dass ohne die Friedensbotschaft des Ersten Testaments der gewaltlose Jesus gar nicht zu verstehen ist. Also er beruht darauf. Aber an der grausamen Gewaltgeschichte des Christentums kann gar nichts beschönigt werden. Man muss allerdings auch sehen, dass seitens des Christentums Bemühungen unternommen worden sind in der Geschichte, die ja damals allenthalben betriebenen Kriegstreibereien einzudämmen. Das gilt etwa für die Lehre vom gerechten Krieg, die ja strenge Kautelen vorgesehen hat, wann eine Kriegsführung überhaupt berechtigt ist. Aber mittlerweile hat sich, denke ich, in der christlichen Ökumene, also in allen Kirchen, soweit ich das überblicken kann, ein Paradigmenwechsel vollzogen. Und zwar ist an die Stelle der Lehre vom gerechten Krieg eine Lehre vom gerechten Frieden getreten. Und kurz zusammengefasst heißt das, man kann nicht erst tätig werden, wenn der Krieg schon eingetreten ist bzw. bevorsteht, sondern es müssen alle Maßnahmen ergriffen werden, dass es gar nicht mehr zum Krieg kommt. Das heißt eben Schaffen von Gerechtigkeit, Frieden und Freiheit in der Welt. Und ich meine auch, dass man ohne Übertreibung durchaus sagen kann, dass es heutzutage kaum eine andere Weltorganisation gibt, die dermaßen entschieden sich für die Schaffung in einer friedlichen und gerechten Welt einsetzt wie die Kirchen.
Das größte Gewalt-Image-Problem, das hat seit langem ja der Islam. Ist das ungerecht?
Ja, es ist natürlich schwierig, von dem Islam zu sprechen. Es gibt da einen sehr guten Beitrag einer in den USA tätigen muslimischen Friedensforscherin, Karajifizi Orellana heißt sie. Nach ihr lassen sich im Islam drei gegensätzliche Interpretationsweisen von Gewalt und Frieden unterscheiden. Sie nennt als erste eine offensive Weise. Es gilt, Allahs Herrschaft auf der Erde als Garant für Gerechtigkeit, Freiheit und Frieden durchzusetzen, notfalls mit Gewalt. Dann eine defensive Interpretationsweise, das heißt, im Falle einer Bedrohung sind kriegerische Abwehren erlaubt. Und schließlich eine gewaltlose Interpretationsweise. Und die Friedensforscherin meint, dass die gewaltlose Interpretationsweise am besten den Quellen des Islam entspricht. Und sie setzt sich gemeinsam mit einer ganzen Bewegung weltweit dafür ein, innerhalb der eigenen Reihen Bewusstsein dafür zu bilden, dass eben Gewaltlosigkeit auch der Weg des Islam zu sein hat und dass auf diese Weise die Islamisten eben delegitimiert werden. Ich denke, es wäre schön, wenn von diesen Aktivitäten auf islamischer Seite auch bei uns etwas stärker berichtet würde und nicht nur über den islamistischen Terrorismus. Und im Übrigen muss man ja wohl auch sagen, dass das Phänomen des Fundamentalismus nicht nur ein Problem des Islam ist, sondern auch des Christentums und anderer Religionen.
Rund um den Globus prägen Kriege und Konflikte unsere Zeit. Wie hoffnungsvoll sind Sie, dass trotz aller Tendenzen zur Quelle von Gewalt zu werden, Religionen auch wirklich einen wichtigen Beitrag zur Befriedung und für künftigen Frieden leisten können?
Ja, vielleicht ein Zitat dazu. Auf seinem Besuch in den Vereinigten Arabischen Emiraten im Februar dieses Jahres hat Papst Franziskus gemeinsam mit dem Großimam von der Al-Azhar-Universität in Kairo im Beisein von Vertretern aus allen Religionen ein Dokument verfasst. Aus dem möchte ich kurz etwas zitieren. Ebenso erklären wir mit Festigkeit, dass die Religionen niemals zum Krieg aufwiegeln und keine Gefühle des Hasses, der Feindseligkeit, des Extremismus wecken und auch nicht zur Gewalt oder zum Blutvergießen auffordern. Diese Verhängnisse sind Frucht der Abweichung von den religiösen Lehren. Das ist politische Nutzung der Religionen. Deshalb bitten wir alle aufzuhören, die Religionen zu instrumentalisieren, um Hass, Gewalt, Extremismus und blinden Fanatismus zu entfachen. Wir bitten es zu unterlassen, den Namen Gottes zu benutzen, um Mord, Exil, Terrorismus und Unterdrückung zu rechtfertigen. Wir bitten darum, aufgrund unseres gemeinsamen Glaubens an Gott, der die Menschen nicht erschaffen hat, damit sie getötet werden oder sich gegenseitig bekämpfen und auch nicht, damit sie in ihrem Leben und in ihrer Existenz gequält und gedemütigt werden. Ich denke, wenn die Religionen dialogisieren, gemeinsam miteinander sprechen und zusammenarbeiten auf der Basis gegenseitigen Vertrauens, dann könnten sie ein Vorbild abgeben, wie in unserer tief gespaltenen Welt Frieden gestiftet werden kann.
Der katholische Theologe Norbert Mette sagt, dass er ist Fachmann für Religionspädagogik und er hat jetzt mit uns seine Gedanken zum Friedenspotenzial der Weltreligionen geteilt. Ganz herzlichen Dank dafür.